Gerd, du hast diese Welt in Händen, diese unruhige, tobende, sich auflehnende Welt, die Welt im Unfrieden und in Dunkelheit und Finsternis gefangen. Aber du suchst uns heute Abend und du möchtest bei uns das Licht hell leuchten lassen. Wir möchten dich bitten, dass wir es sehen können, dass du uns lieb hast, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir fröhlich auch in die Zukunft blicken können, weil du mit deinem Frieden da bist und uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Amen. Nun machen wir weiter im Epheserbrief. Wir kommen an den Schluss jetzt, an das 6. Kapitel. Wir hatten letztes Mal, wie ich feststellen konnte, offenbar ein Thema, das viele von Ihnen sehr interessiert hat, die Stellung von Mann und Frau in der Familie. Ich möchte es ganz bewusst nicht in wenigen Sätzen jetzt wiederholen, weil sonst Missverständnisse passieren. Das ist sicher das Übel, weil es nicht ums Beherrschen geht, sondern ums Lieben, um geteilte Verantwortung, um Ehre. Nun kommt ein weiteres wichtiges Thema, unsere Stellung zu Kindern und zu Eltern und dann zu den Herren, denen wir im Geschäftsbetrieb untergeordnet sind. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, dem also diese Verheißung zugefügt ist, dass wir dann bleiben sollen im Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird, diese Verheißung. Auf dass dir's wohl gehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das Thron, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Das ist so ein Abschnitt, bei dem sich natürlich heute viele Nichtchristen, die das jetzt mit anhören würden, sich ärgern und sagen, da haben wir es mal wieder, wie rückständig die Christen sind. Denn es gehört zum Kennzeichen unserer Zeit, dass man sich auflehnt. Warum soll man sich auflehnen? Weil das ein Stück der Selbstverwirklichung ist. Man kann sein Leben selber gestalten. Jetzt möchte ich überhaupt nicht leugnen, dass auch viele von Ihnen in ihrem Leben schwere Wunden durch ihre Eltern zugefügt bekommen haben. Unbestritten. Und wenn Sie anfangen können erzählen, dann erinnert das bei manchen sogar, ich will das gar nicht runterspielen, an manche Diktatur, die sonst nur vielleicht von Saddam Hussein erzählt werden kann. Manche sagen, ich hatte einen christlichen Vater, der war ein Scheusal, hat mich geprügelt und hat keine Liebe mehr erwiesen. Ich kann meinen Vater nur hassen und so fort. Ich bin einfach dafür, wenn Sie solche Erlebnisse haben, Sie müssen das aufarbeiten. Das muss man mit allem, was man erlebt hat. Die Flüchtlinge, die heimatvertrieben sind, Menschen, die vergewaltigt wurden, Menschen, die ein Opfer wurden von Räubern und Geiseln nehmen, müssen alle aufarbeiten. Die können ein Leben lang nicht drinbleiben und sagen, ich hasse die Iraner, die mich anderthalb Jahre dort in der Botschaft eingesperrt haben. Ich muss bittere Erlebnisse aufarbeiten. Die Frau Wunderlich erzählte mir, dass ihr eigener Neffe jetzt auf dem Rückfahrt von Michelsberg auf dem Weg zu seinen Schwiegereltern in Malaysia, der hat eine Malayin geheiratet, auf der Zwischenlandung in Kuwait, 3 Monate jetzt als Geisel festgehalten, nur weil sie auf der Zwischenlandung zu seiner Hochzeit war. Das sind alles schreckliche Fälle, die Menschen passieren. Einer unserer Missionsärzte schrieb mir heute in einem Brief von zwei erschütternden Fällen von einem Freund, der Kinderlähmung bekam und der 30 Jahre an ein Atemgerät angeschlossen war und immer die Bibel vor sich hatte. Jeder, der zu dem kam, ging gestärkt nach Hause. Es gibt viele bittere Fälle, wo man sich auflehnen kann und wo man sich ärgern kann und auch wo man sagen kann, warum geschieht das mir? Warum muss ich das durchmachen? Trotzdem gibt es eine Gottesordnung, durch die ich allein selig werde und die mir hilft, in meinem Leben Dinge wieder zu ordnen. Ich muss eben wieder probieren, auf die Grundlinie zurückzukommen. Und da muss die Aussprache helfen. Und wo Sie jetzt auch anderen helfen, probieren Sie einfach das zu sehen. Sicher ist Leid und Unrecht widerfahren, aber es geht jetzt darum, dass wir wieder die richtige Stellung bekommen, auch zu unseren Eltern. Nun hat nicht jeder solche Eltern gehabt. Und das wird heute dramatisiert. Das wird dramatisiert aus einer ganz bestimmten politischen Richtung, weil man eben die Befreiungskämpfe stärken will und weil man die Kräfte mobilisieren will. Und darum müssen wir besonders aufpassen, dass wir hier nicht einer Mode unserer Zeit verfallen. Was haben wir dagegen, wenn Kinder sich von ihren Eltern befreien? Das ist ja heute in unserem Recht schon ganz kritisch, wenn Kinder 18 werden, können sie nicht bloß das Elternhaus verlassen und sich über alle Pflichten und Ratschläge ihrer Eltern hinwegsetzen, sondern sie können ihre Eltern sogar noch verklagen und dann müssen sie noch alles bezahlen, was die dann brauchen, unter Umständen für ein Lumpenleben. Und die Eltern können nichts mehr dagegen machen. Das ist unsere Rechtsprechung. Und man kann bloß Gott danken für das Wunder, wenn man vor dieser Sache bewahrt blieb. Denn es ist wahnsinnig schwierig und ich will überhaupt niemand da sagen, er hat eine Schuld daran. Das kann gar keiner sagen, dass er das machen kann, dass seine Kinder den rechten Weg gehen. Das wird auch heute Abend deutlich werden. Wir können das nicht mit unserer Macht tun. Das ist ein Wunder Gottes, wenn ein junger Mensch Gott findet. Weil jedes Finden Gottes ein Wunder Gottes bleibt. Und kein Mensch kann beim anderen das verursachen. Grundsätzlich gilt, dass Kinder gehorsam sein sollten ihren Eltern. Manche, die kriegen schon einen Schreck bei dem Wort gehorsam, weil sie an einen Kadavergehorsam denken, wo einer wie eine Leiche da liegt. Und das geht's nie. Das heißt, hörbereit sein, aufmerksam. Das Wort gehorchen ist also gar nichts Böses, sondern wir hören da schon durch diese politischen Deutungen, die man auf Schritt und Tritt im Fernsehen, in der Zeitung und so weiter sieht, dass man schon gleich meint, alles, was nach Gehorsam klingt, sei in sich schon falsch. Und wir sagen das jetzt nicht bloß, weil die Kinder heute nicht da sind, sondern das wollen wir in unseren Jugendgruppen lehren, das wollen wir mit den Konfirmanden auch in den schwierigen Jahren bereden. Und das ist ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle das Elternhaus schützen müssen, auch da, wo es Kindern oft schwerfällt, ihre Eltern zu achten. Gerade da gilt es auch. Warum sollen Kinder ihren Eltern gehorsam sein in dem Herrn? Also nicht, weil wir sie als Menschen nicht auch in ihren Schwächen sehen dürften, sondern weil uns Gott mit den Eltern immer etwas gegeben hat. Ist ja hochinteressant, wenn Menschen aufwachsen, die ihren Vater oder ihre Mutter nie gekannt haben, haben sie dennoch das große Interesse, ihre richtigen Eltern kennenzulernen. So ein Geheimnis. Weil diese Eltern eben doch eine Bedeutung für ihr Leben haben. Sie tragen das Blut und das Erbgut dieser Eltern an sich. Und da spielen sie ja oft sehr schwierige Szenen ab. Bei Kindern, die adoptiert sind, plötzlich feststellen, das sind nicht meine richtigen Eltern. Weil das für ein Kind sehr wichtig ist. Ich würde immer den Rat geben, Kinder so zu adoptieren, dass sie von Anfang an wissen, dass sie nicht die leiblichen Eltern sind, nur um diesen Schock zu ersparen. Der kann so furchtbar oft sein, dass Menschen am Leben verzweifeln. Also darum ist es Kindern sehr, sehr wichtig, wessen Eltern sie sind. Obwohl man manchmal sagen wollte, forsch doch gar nicht nach, du machst uns grausige Entdeckungen, es ist vielleicht gar nicht gut, diese Eltern kennenzulernen. Die wollen es. Die wollen es unbedingt wissen und finden erst wieder Ruhe, wenn sie ihre richtigen Eltern kennen. Darum ist das eine Gottesordnung, und zwar, ist ja interessant, die Kinder gehören zu ihren Eltern, ganz besonders zur Mutter. Der erste Schmerz der Mutter, der auch in der Schöpfungsgeschichte beschrieben ist, ist der Schmerz der Geburt. das Kind, das den Mutterleib verlässt. Das ist ja der Grund, warum wir auch hier gegen alle widernatürliche Tötung im Mutterleib sind, weil der Mutterleib das erste geborgene Plätzchen für so ein menschliches Lebewesen ist, für uns war. Und die grausame Wirklichkeit fängt mit der Geburt an. Ein Schock für ein Kind und ein Schmerz für die Mutter. Das Kind löst sich vom Leib der Mutter. Das ist eigentlich das Schwerste. Und dann kommt, auch interessant, früher noch viel bewusster erlebt, die Entwöhnung, wenn das Ende der Stillzeit kommt, bei den Naturvölkern auch im Orient noch viel stärker betont, wenn die Mutter das Kind nun also hergibt, wo die Hanna ihren Samuel im Tempel abliefert, das war nicht leicht, da war der ja noch ein kleiner Kerl, ein Bub. Aber dann kommt der nächste schwere Augenblick, den wir auch nicht aufhalten dürfen, wenn ein Kind sich vom Elternhaus löst. Etwa wie Jesus als Zwölfjähriger, und es ist interessant, wie die Bibel uns viele Beispiele gibt, die uns das alles erläutern. Als Zwölfjähriger im Tempel sitzt und die Mutter und der Vater ihn suchen, das wäre für Eltern schon eine Sache, ist der entführt oder ist der in den Brunnen gefallen oder was ist passiert? Oder ist er auf eine schiefe Bahn geraten oder was? Und dann finden sie schließlich ihr Kind, wie Jesus dort oben bei den Schriftgelehrten sitzt und mit ihnen die Bibel studiert. Und dann sagt Jesus, muss ich nicht sein in dem, das meines Vaters ist. Also Jesus sagt, ich bin jetzt nicht bloß bei meinen Eltern. Und Maria hat das sehr oft sehr tief getroffen, wenn Jesus darauf hinwies, dass er nicht ihr zu Willen steht. Und das wird dann auch bei den Kindern kommen. Die Loslösung, die Eigenständigkeit der Kinder wird nicht aufgehalten. Und das möchte ich nochmal sagen, das ist ganz schlimm, wenn wir unsere Kinder so erziehen, dass wir sie nicht loslassen können. Nun hängt das natürlich auch von unseren verschiedenen Veranlagungen, von unserer Gemütswelt ab. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Kinder nie als unsere Kinder betrachten. Übrigens auch in der Ehe wird der andere nicht einfach mein Gut. Das ist mein Anzug, mit dem kann ich machen, was ich will, aber meine Frau gehört mir nicht, wie mir mein Anzug gehört. Das ist was ganz anderes. Das ist eine selbstständige Person, die in ihrer Verschiedenartigkeit auch in der Ehe erhalten bleibt. Und es ist wunderbar, dass bis zum Schluss auch Eheleute verschiedene Ansichten haben und dass sie auch verschieden denken und dass das oft nicht leicht ist, wie man das unter einen Hut bringt. Das ist ja gerade die Gabe der Ehe. Und auch bei den Kindern ist das so, dass sie ihre eigene Meinung entwickeln müssen, sie müssen ihren Weg gehen, sie müssen ihre Gedanken entwickeln. Und trotzdem gibt es eben ein Amt, das eine Verantwortung von Gott her für die Kinder da ist. Und dann sehen wir, dass es ein Gottesamt ist, wo es nicht darum geht, die Kinder klein zu halten und zu sagen, hey Bürschle, jetzt liegst du ins Bett, wenn ich sag und ich bestimme, wann du heimkommst und du putzt mir die Schuhe oder du machst diese Dienste. Und das geht ja nicht, dass ich einen Hausknecht habe, sonst geht darum, dass ich vor Gott eine Verantwortung für die Kinder trage. Und ich bitte Sie, wenn Sie biblische Erziehung wahrnehmen wollen, müssen Sie ganz arg unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Nämlich, es ist in der Erziehung der Bibel gar nie wichtig, dass wir die Kinder auf unsere Arten erziehen. Wir müssen auch ganz arg aufpassen, dass wir gerade die Kinder nie als minderwertige Hilfsknechte sehen. Und sagen, deshalb, und da kommen ja die meisten Spannungen zwischen Eltern und Kindern. Oder dass wir unsere Laune an ihnen auslassen. Oder weil wir selber gereizt sind, ihnen Unrecht tun. Wir haben oft kein Ohr für sie, wenn sie erfüllt kommen und uns was erzählen wollen. Oder wenn sie auch in ihren Eigenheiten sind. Uns ärgert ja an unseren Kindern am meisten, wenn wir entdecken, dass sie die gleichen Unarten tragen wie wir. Und darum ärgern wir uns oft über unsere Kinder. Müssen wir ganz vorsichtig sein. Sondern wir haben an den Kindern etwas, dass wir sie bewahren wollen, dass ihr Leben umsonst gelebt ist, dass sie das Ziel bei Gott verlieren. Und wenn wir unseren Kindern gegenüber Gehorsam fordern, dann kann es doch nicht darum gehen, welche Partei sie wählen oder dass sie ein paar Bubeleien lassen sollen oder weiß für unwichtige Dinge, da gibt es mal einen Schaden, das ist doch nicht schlimm. Das ist da alles, was man mit Geld erledigen kann, ist sowieso nicht schwierig. Und selbst wenn sie mal von der Polizei Strafe kriegen. Aber wenn es nichts Böses ist, wenn nicht dunkle, dämonische Mächte in den Kindern Einzug halten. Und das soll uns umtreiben, dass sie beim Herrn bleiben unter seiner Führung. Und das können wir nicht machen. Auch bei uns bin ich unendlich dankbar, dass Gott es gefügt hat durch die vielen Leute der Gemeinde und der Jugendarbeit, denn das Elternhaus ist ja ab einem gewissen Alter, das fängt schon von 12, 13 an ab, geht das los, dass man keinen Einfluss mehr auch im geistlichen Leben für die Kinder hat. Im Gegenteil, sie panzern sich dagegen. Und dann brauchen sie Vorbilder, das können oft Gleichartige sein. Und da ist dann wichtig, dass sie solche Freunde finden, denen sie nachstreben können, eben nicht die etwas tun, was sie von Gott wegreißt, sondern die sie gerade im Wort Gottes befestigen. Das ist das Schöne auch in der Gemeinde, wo ich unendlich dankbar bin. Denn diesen Gehorsam wollen wir. Wir wollen doch unseren Kindern sagen, wir sind alle notvolle Personen, wir machen viele Fehler, wir brauchen täglich die Vergebung. Wir dürfen doch jeden Tag unseren Kindern sagen, wir dürfen sie um Verzeihung bitten, wo wir ihnen Unrecht taten. Warum sollen wir nicht abends an ihr Bett hintreten und sagen, tut mir leid, dass ich heute Morgen so über dich weggefahren bin und dir das Wort abgeschnitten habe. Das ist für unsere Kinder ganz wichtig, sonst können sie ja unser Glaube auch nicht mehr abnehmen. Wenn wir nicht auch davon reden, wie wollen wir denn sagen, wir sind alle Sünder, wenn wir es gar nicht zugeben. Aber wir wollen den Gehorsam, dass wir sagen, du, uns geht's um die Nachfolge Gottes. Und hier ist heute das noch einmal mit der Selbstverwirklichung eine Not. Ich weiß, dass manchem auch das eine Hilfe war, aus manchen psychischen Belastungen herauszukommen, dass er von der Selbstverwirklichung hörte. Aber mir hat es beeindruckt, was Frankl sagt, der Wiener Professor, der sagt, Selbstverwirklichung sei eigentlich das Elend des Menschen, wenn er nur noch an seinen eigenen Egoismus glaubt. Und wir wollen aufpassen, denn gerade hier unsere Kinder wollen wir erziehen und sagen, du, wir sind Menschen, die haben das Leben empfangen und wir geben es dir wieder weiter. Gott hat uns gewürdigt, dass wir mithelfen dürfen, dass es dich gibt, aber uns ist wichtig, dass du dieses Leben vor dem heiligen Gott lebst und in Ehrfurcht vor ihm und vor seinem Wort. Mit dem Gehorsam ist also nicht irgendetwas gemeint, was tyrannische Väter, die nervös sind, hier an ihren Kindern an Brutalität ausüben. Vor allem steht überhaupt nichts da, dass Prügelei oder was sein dürfte, sondern es geht darum, dass wir in dem Herrn unsere Kinder erziehen und jetzt auf einmal merken, es ist heute unsere Denkungsart falsch. Die meint, der Mensch ist erst dann in der Größe, wenn er ganz allein an der Spitze steht. Und er sieht alle Menschen irgendwo auf der Seite an. Unsere Kinder müssen leben, dass wir in einem Geflecht von Autoritäten leben. Echten, guten, gesunden Autoritäten. Und das hat Kindern nie geschadet und auch uns ist das auch so. Wir müssen unter Menschen sein, wir müssen auf das Wort anderer Rücksicht nehmen. Da kommt es einmal vor, dass man auch beim Essen auf den anderen wartet oder dass man hier auf einen Schwächeren Rücksicht nimmt. Das ist wunderbar. Und es schadet nie einem Menschen, wenn er sich nicht verwirklichen kann, sondern das Dienen ist nach unserer christlichen Überzeugung das Höchste, was es gibt. Und dass unsere Kinder das lernen, das zu ehren bis ins Alter, bis ins hohe Alter, bis hin zu den Schwachen. Dass das das Schönste ist, wenn sie das lernen. Ich freue mich, wenn die Kinder die Gelegenheit haben, das schon früh einzuüben und auf das Wort der Alten zu hören. Auch der Alten. Das ist auch in unserer Zeit eine Not, dass man das Wort der Alten einfach abqualifiziert und sagt, das sind die Alten von vorgestern. Es wird schon gar kein Interesse mehr an den Tag gelegt, dass man auf die Erfahrungen der Geschichte hört. Könnte man in diesen Tagen viel sagen. Sie müssen mal Churchills Memoiren wieder zur Hand nehmen und sein Leiden an Chamberlain und dann verstehen Sie immer die deutsche Kriegsgeschichte 1938, Münchner Abkommen und so, Geschichte. Und das wollen wir doch Jungen vermitteln und sagen, du, guck mal, es hat schon, das ist der Grund, warum wir nicht vom Friedensgeschrei bloß leben. Wir sehen auch Geschichte, wir leben aus Erfahrungen, wir wollen was weitergeben von Fehlern. Wir haben in unserem Leben viel, viel Erfahrungen gemacht. Jetzt gehen wir mal auf die Bibel. Die Bibel hat ja viele, viele Beispiele von dem Rat der Alten. Das erschütternde Beispiel zuerst vom Absalom, der ja früh anfing, in Hochmut seinem Vater das Vertrauen der Leute zu stehlen. Er hat sich vor das Tor des Schlosses gesetzt und hat den Leuten gesagt, wo wollt ihr hin zum König? Das ist doch ein alter Dackel, der macht doch nichts mehr. Wenn ich König wäre, ich würde euch helfen. Und da baut er sich seine Hausmacht zusammen für die kommende Revolution. Furchtbar. Dieser Absalom, der sich mit einer großen Bande von 50 jungen Männern als Leibgarde umgibt, der einen schnellen Wagen sich hertut und dann vor dem Volk glänzt, der schließlich nicht davor zurückschreckt, die Frauen seines Vaters öffentlich auf dem Dach zu schänden. Erzählt die Bibel, dass hier einfach etwas sichtbar wird von einer Stellung eines Menschen, der sich selber absolut setzt. Und das ist das Unheimlichste. Und dass der schließlich stirbt am Baum, nicht weil er in den Haaren hängen bleibt, sondern weil er sich am Ast aufspießt und wird dann erschlagen. Absalom, ein erschütterndes Beispiel. Ich halte das auch für wichtig, den Kindern zu erzählen. Dann kommt die Geschichte von Jerobeam und Rehabeam. Als Rehabeam König werden wollte, Nachfolger von Salomo, fragt er erste Könige 12, fragt er die jungen Ratgeber, was soll ich tun? Soll ich die Steuern erhöhen? Der Vater Salomo hat so hohe Steuern gehabt. Und dann sagen die Jungen, wenn du mal König bist, dann musst du die Leute spüren lassen, wer Chef im Haus ist. Und dann bitte ich dich, sagen die Jungen, dann zeig denen mal. Nur nicht nachgeben, nur nicht milde zeigen. Und dann fragt er die Alten und die Alten sagen, bitte, mach das Joch der Steuern leichter. Wir können dich nur bitten, sei weise. Aber der Rehabeam befolgt doch den Rat der Jungen, weil er immer fürs Schmissige ist und fürs Forsche. Junge Leute sind immer toll. Die haben Schwung und die haben Ideen und darüber zerbricht Israel. Es ist ein ganz hartes Urteil in der Bibel, wenn man dem Rat der Alten nicht folgt. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch bei alten Leuten Starrsinn geben kann und sehr fehlerhafte Vorurteile. Merken Sie ja selber. Darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Sonst geht er immer in der Verantwortung, die Sie vor Gott ausüben. In dem Amt vor Gott. Und da können Sie uns den Weg zeigen. Und gerade die Alten sind mit ihrem Glaubens- und Lebenszeugnis so wichtig. Ich meine, dass es in der Biografie von Fritz Grünzweig eine ganz ergreifende Sache ist, sogar einmal zu lesen, wie ein solch geheiligter Mann dann ganz offen davon schreibt, wie er zu dieser unheimlichen Mitgliedschaft in der NSDAP kam und wie es ihn das Leben lang drückte, er, der im Dritten Reich so viel gelitten hat. Und trotzdem sagte, ich hatte nie den Mut, diese Mitgliedschaft in der NSDAP aufzugeben. Und das ist doch für die Erfahrung wichtig, wenn einer so offen vor den jungen Menschen seine Fehler nennt, dass man darüber reden kann, ach so war es wirklich, es war ja ganz anders. Aber auch heute ist es wichtig, dass unsere jungen Leute mit den Alten Verbindung haben und ich biete sie dringend, weichen sie nicht aus. Gerade in unserer Gemeinde sagen so oft die jungen Leute, sie sind so dankbar für die Alten und dem, was sie aus dem Schatz des Glaubens sagen können, weil unsere jungen Leute kaum christliche Elternhäuser haben. Also das ist das Untertansein unter den Eltern. Ehre Vater und Mutter, denn darauf liegt eine Verheißung. Die Loslösung der Kinder von den Eltern ist unnatürlich, wenn sie in dieser totalen Weise geschieht. Und es ist ja dann wunderbar, wenn es in der Gottesordnung geschieht. Beim Franz, gell, da sind noch Kinder mehr da als vorher, na schön. Im Haus, wenn sie mal verheiratet sind, aus dem Haus weggegangen sind. Denn das ist doch interessant, dass die Kinder das nicht als eine Strafe ansehen, unter den Eltern zu sein, sondern dass sie es ja suchen, da wo es in der Freiheit geschieht. Und darum wollen wir diese Ordnung der Bibel sagen, weil eine Segensverheißung drauf liegt. Und sagen Sie das den Kindern. Jetzt nicht im Streit, prüfen Sie sich immer, ob das nur Dinge sind, ihre Eigenheit, oder ob Sie wirklich die Kinder in die Weite führen, ob Sie sie hergeben, ob Sie ihnen auch Freiraum geben, anders zu sein als Sie. Aber dass sie mit Liebe begleiten. Gut, das wäre dieser Abschnitt, die Autorität, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die Autorität wird von Gott gefüllt und bestätigt. Wissen Sie, es ist so schwierig, Autorität darzustellen. Wie hat man Autorität? Das muss Gott schenken, dafür muss man beten. Sie können ja vor ihren Kindern immer nur in der ganzen Schwäche dastehen. Eltern haben für Kinder keine äußere Macht. Und die Kinder wissen genau, wo die Schwächen der Eltern liegen, deshalb zeigen sie sie manchmal auch. Aber Gott schenkt das manchmal, dass dann die Kinder das Wort der Eltern in Autorität abnehmen. Und ich sage es nochmal, von Gott bestätigte Autorität, das ist wichtig. Und die Persönlichkeit muss reifen, da muss Gott das Gelingen schenken. Geben Sie Ihren Kindern auch Freiraum. Ich weiß, dass viele Kinder oft sich ganz bewusst von Eltern abwenden und ganz weite Umwege machen. Karl Heim erzählt einmal von einem Studenten, mit dem er ein Gespräch geführt hat. Und er sagt, es war ganz wunderbar, wir hatten ein herrliches Glaubensgespräch. Und als wir fertig waren, nach am Ende einer Freizeit, hat dieser junge Mann sich entschieden, dass er Atheist wird. Für ihn war das ein Schock. Und er sagt, er wurde ein ganz wüster Feind der Gemeinde Jesu, bis er aufwachte und heute als Missionar dem Herrn dient. Also wo die Wege von Menschen führen, das wissen wir oft nicht und wir wollen sie im Gebet begleiten und gerade das ist auch für Eltern wichtig. Wir sollten nicht gleich verzagen, wenn die Kinder nicht in unsere Fußstapfen treten. Sie sind es wahrscheinlich in ihrer Jugend auch nicht so spontan gewesen. Und darum sollten wir auch nicht daran verzagen und wissen, es ist dennoch unser Platz, dass wir für unsere Kinder da sind. Und das gilt jetzt auch für die Patenkinder und für die Kinder in der Nähe, in der Familie und in der Nachbarschaft, für die wir eine Verantwortung haben. Dann gibt es den Missbrauch der Elternwürde im Vers 4. Was ist 5? 5? 4. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ich habe das auch einmal, ich glaube, meinem Vater gesagt und habe dafür eine gefangen dann, wo er mir das Elterngebot so vorgehalten hat. Da habe ich gesagt, da steht auch noch was anderes in der Bibel drin. Also da muss man vielleicht vorsichtig sein, aber es ist ja so ganz interessant. Man vergisst es ja gern, wie aufmüpfig man selber auch schon war. Und vielleicht braucht man auch das, sonst kommt man auch später nicht durchs Leben durch. Also auch für Eltern ist das doch eine Warnung, dass sie nicht ihre Elternwürde überstrapazieren. Gerade das schwache und wehrlose Kind steht auch unter dem Schutz Gottes. Wer eins von diesen geringsten ärgert, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt würde. Das ist ja auch eine Gefahr. Und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht für uns haben und nur als unser Spielzeug. Das Wort ist so super, weil es alles zeigt, erzieht sie in Zucht und Ermahnung des Herrn. Also nicht in unserem engen Bild, was Zucht heißt. Das darf ja wechseln. Wenn wir sagen, man duscht sich morgens kalt, dann lieben es unsere Kinder zu sagen, nein, wir duschen warm und so. Sie sind ja nicht ganz für die Mannestugend, die wir ihnen vorleben wollen. Und es ist auch schön, dass manches dann im Hause anders wird durch die Kinder, weil sie auch manches korrigieren. Es gibt ja manches Engstirnige, wo wir meinen, wir müssen unsere Kinder so erziehen. Der Vater, der unbedingt will, das war jetzt beim Teppichhopf, hat mich so bewegt, das hat es nur durch die Zeilen gelesen und trifft das häufig oder bei Schüttle oder so, wo das Möbelhaus aufgeben, wie die Kinder eben ganz bewusst nicht den Betrieb des Vaters übernehmen wollen. Und welche Tragik spielt sich da oft ab, wenn die Eltern nicht weise sind, dass Kinder eben bewusst das nicht wollen und nicht die Tradition lieben. Und im Hülbener Schulhaus waren es 8 oder 9 Generationen Lehrer, aber dann der letzte Sohn, der wollte halt unbedingt Ingenieur werden. Und da wäre es Unsinn, immer würde nur ein bisschen Druck drauf ausüben und ein Kind würde man damit nur kaputt machen. Das hat keinen Wert und deshalb müssen wir aufpassen, auch dass wir locker und gelassen sind unseren Kindern gegenüber. Dass wir sie nicht auf Mödele, wissen Sie, was es ist im Schwäbischen, auf Eigenheiten festzurren, sondern dass wir sie freilassen in den äußeren Dingen. Tut uns natürlich weh, wenn sie sich nicht benehmen können, wenn sie so beim Essen da sitzen, also kannst du nicht durch die Welt gehen, aber müssen wir es halt laufen lassen, ab einem gewissen Alter ist es vorbei. Es hat mir geholfen, wie ein anderer Vater mir sagt, das musst du merken, wenn sie mal 14 sind, darfst du nichts mehr sagen. Und es hat mir sehr, sehr geholfen, so ein einfacher brüderlicher Rat, bevor meine Kinder in dieses Alter kamen. Aber es gibt irgendwo Dinge, wo wir sie nicht mehr erziehen können. Auch ist es heute in der freizügigen Zeit sehr schwierig, in äußeren Dingen das zu tun. Wir wollen aber aufpassen, dass die wesentlichen Fragen, die für uns zur Persönlichkeitsbildung gehören, dass die bewahrt werden. Jetzt kommt aber ein anderes Thema um die Sklaven. Bei Ihnen steht auch noch Knechte. Ab Vers 5, es sind aber wirklich die Sklaven, die Knechte und die Sklaven sind Leute, die rechtlos sind. Ihr Sklaven, seid gehorsam, man kann das kaum lesen, euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern. Dass der Paulus sie nicht zur Revolution ruft, ich habe das oft gehört, wie mir Marxisten das vorgehalten haben, dass die Christen die Sklavenordnung nicht aufgelöst haben. Das ist natürlich ein Quatsch. Die Sklavenordnung wurde hauptsächlich durch sogenannte Evangelikale aufgelöst. Ich habe neulich irgendwo unterwegs die Financial Times mitgenommen, da war ein toller Artikel drin, der liegt immer noch auf meinem Schreibtisch, dass der Mann, der das schöne Lied Amazing Grace gemacht hat, der war auf einem Sklavenschiff Kapitän. Oh, Gnade Gottes, wunderbar, dieses überall in der Welt gesungene Lieblingslied. Der ist zum Glauben gekommen und hat darüber alles weggeworfen, sein ganzes Leben. Diese Sklavenschiffe waren ja grausam, da sind die Leute übereinander geschichtet worden. Und sobald der zum Glauben kam, hat er in seinem Lied besungen, ich kam aus der Finsternis ins Licht, wurde er Prediger in London. Er hat das ganze Leben in großer Demut und Bescheidenheit gelebt. Und hat, wie er hörte, dass im Parlament ein junger, ich glaube 22-jähriger Parlamentsabgeordneter war, namens Wilberforce, der ein gläubiger Evangelikaler war, wiedergeborener junger Mann, der eine Traumkarriere hatte, hat er ihn eine Nacht bekniet und hat gesagt, es gibt in unserer Zeit nur eins, was du tun musst. Du musst deine ganze Lebenskraft einsetzen und dieses Elend der Sklaverei beseitigen. Und Wilberforce war der Mann, der die Sklaverei durch das Parlament in England besiegt hat. Einen unermüdlichen Kampf. Und hat alle Karriere deshalb begraben, weil er nur das eine Ziel hatte, die Befreiung von der Sklaverei. Und Sie müssen mal im alten Sonntagsblatt aus dem letzten Jahrhundert lesen, da steht in der Landesbibliothek, da ist jede Ausgabe drin, wie die Missionen mitgebetet haben, dass dieses Joch der Sklaverei von Afrika genommen wird. Also das darf man nicht sagen, dass die Christen die Sklaverei geduldet haben, aber dem Paulus ging es damals drum, in der ersten Christenheit, da waren ja die Christen nur ganz kleine versprengte Häuflein, dass sie nicht sich in einen gesellschaftsumstürzlerischen Kampf reinreißen lassen, sondern dass sie durch Liebe die Gesellschaftsordnung durchbrechen und sagt, ihr gerade als Sklaven, die ja wirklich rechtlos waren, denen man abgesprochen hat, eine Seele zu haben, bleibt in der unmenschlichen Ordnung und dient dem Herrn. Und das ist für uns hilfreich. Für alle, die sagen, ich lebe in einem ganz schwierigen Platz, ich lebe in einer ganz schwierigen Familie mit schwierigen Menschen zusammen oder in Arbeitsverhältnissen, die unerträglich sind, dient dem Herrn mit Furcht und Zittern. Und nicht den Menschen. Guck nicht auf die bösen Leute. Die haben doch gesagt, aber der Chef ist so böse. Das war doch in Ephesus, waren doch x Sklaven in der Gemeinde. In der Gemeinde war die Sklavenordnung aufgehoben. Einer war wie der andere. Aber er hat gesagt, ihr könnt wieder zurückgehen an euren Platz. Für die kurze Zeit des irdischen Lebens ist nicht wichtig. Das hat Paulus in der Tat behauptet. Und ich kann dort auch im Römerreich dem Herrn Jesus dienen und im Kleinen treu sein, mit Furcht und Zittern. Denn ich möchte nicht dem Herrn untreu sein. Es hat sich heute auch in unserem Glaubensleben gern so etwas eingeschlichen, dass wir alle groß sein wollen und meinen, was zu tun. So etwas Wunderbares, wenn man Menschen immer wieder findet, die dem Herrn dienen und einfach sagen, ich mache das gern. Schmutzarbeit und für den Herrn mache ich es gerne. Und da liegt das Große vom Reich Gottes drin. Ich glaube, gar nicht durch die spektakulären Dinge läuft das immer, sondern durch die kleinen Dinge im Kleinen. In Einfalt eures Herzens, das heißt, ohne Hintergedanken, dient dem Herrn. Wohl Ihnen, wenn Sie so Mitarbeiter haben, wie Sie uns auch geschenkt sind in der Gemeinde und auch in unseren Werken, die es dem Herrn Jesus tun und auch manches Wunderliche dann ertragen, das immer wieder auch in Betrieben nie fehlt. Auch in christlichen Betrieben oft besonders schlimm. Mir hat das sehr geholfen, weil ich heute Abend noch einen Brief schreiben will an unsere Entwicklungshelfer. Und da habe ich auch heute wieder manche Briefe gesehen, wo manche bis an die psychische Depression belastet sind, mit ihren afrikanischen Chefs einfach nicht mehr können und sagen, das können keine Christen sein, wenn die so mit uns umgehen. Und das ist so wichtig, ihnen dort die Hilfe zu geben. Und wenn man dann so isoliert irgendwo hängt und körperlich noch geschwächt ist durch Krankheit, dann wird es einem ganz schwer, diesen Dienst zu tun. Ich will es Ihnen heute sagen, dass es eine Gottesordnung ist, auf die der Herr Segen legt. Nicht mit Dienst allein vor Augen, nicht simulieren. Man kann also höflich machen und hinter, kaum ist man zur Tür raus, kann man dann das Maul aufreißen. Nicht um den Menschen gefallen, sondern als Knechte Christi. Weil Jesus selber ein Lastträger war, geben wir uns auch in Abhängigkeiten von Menschen hinein. Und die größten Dienste sind immer wieder geschehen durch solche Leute, die treu gedient haben. In zweiter Linie im Hintergrund. Unsere Diakonissen waren nicht die einzigen, die das getan haben. Wie viele Leute in der Küche und irgendwo still das tun. Wir sagen es auch immer wieder von unseren geringen Diensten. Was ist das in diesen Tagen, wenn Sie es daheim wissen, was man da an Dreck ins Haus schleppt und wie viel da einfach hier in unserer Gemeinde das alles sauber machen, ohne dafür bezahlt zu werden, aus Liebe zum Herrn. Und da sieht man nichts mehr davon, wenn man dann kommt, dass alles wieder sauber. Und es ist so schön, dem Herrn und der mög segnen. Als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun und von Herzen, weil das eine Gottesordnung ist. Es ist ein Traum, dass es eine freie Welt gibt, wo jeder völlig frei lebt. Eine Welt der Individuen ist eine grässliche Welt. Wir leben in einer Welt der Abhängigkeit, wo die Liebe herrscht. Und dieser Dienst der Liebe ist das Wichtigste. Wir hatten es in der Freizeit so arg schön im ersten Johannesbrief wieder entdeckt, weil die Liebe Christi in uns mächtig ist, ist eigentlich unser ganzes Tun darin bezeichnet, wir geben Liebe weiter. Und diese Liebe ist das Mächtigste, was man geben kann. Tut euren Dienst mit gutem Willen, richtig absichtlich und nehmt es euch vor, als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist klar, wir wollen nie diesen Menschen hörig werden und sind auch nie von Menschen abhängig. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. Er ist Sklave oder Freier. Das ist auch wichtig, dass der Herr sagt, du tust das nicht umsonst, ich werde dich segnen. Kein kühler Trunk ist unvergolten geblieben. Der Herr gibt reichlich zurück. Und der Herr lässt sich nicht schenken. Darum ist es wunderbar, wenn man sie auch unsere Kinder früh in dieser Ordnung erzieht. Es ist keine aufrührerische Revolution, die Christen leben, sondern eine Liebesordnung. Und wir wollen nicht formelle Pflichterfüllung, sondern innerliche Pflichterfüllung, wirklich Pflichterfüllung um Jesu Willen. Und nun wird auch ein Wort an die Herren gesagt, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Das ist schlimm. Das Drohen ist ja eine Sache, wer einmal als Lehrer tätig war, weiß, wie man eine schwierige Klasse eigentlich bloß darin im Zaum halten kann, dass man ihnen Angst macht. Das kann man ja ungeheuer Angst machen. Und wer dann noch über das Szenarium der schlechten Noten verfügt und dann sagt, mein lieber Freund und so, das Drohen ist in jeder Form uns nicht gestattet. Das Drohen, das Angst machen. Mit welcher Art auch immer. Denn euer Herr und ihr Herr ist der Herr Jesus. Und wir dienen beide ihm. Und darum ist das unser Auftrag und unsere Pflicht. Ich weiß, wie schwierig das ist für alle, die in einer leitenden Verantwortung stehen, wie das heute auch nicht leicht gemacht wird. Nach dem Krieg erinnere ich mich noch, mein Vater war ja fürs Berufsschulwesen hier verantwortlich, da waren da unten im alten Landtag, waren solche Veranstaltungen, die von der Kirche gemacht wurden. Da wurden die Lehrlinge so aufgehetzt, sie sollten alles melden, wo die Lehrherren ihnen Unrecht tun und so weiter. Und mein Vater hatte so mit Sorge gesehen, wenn zwischen den Lehrherren und den Lehrlingen grundsätzlich die Saat des Misstrauens gesät wird. Er sagt, sicher gibt es mal, dass da so einem überarbeiteten Bäcker die Hand ausrutscht und so weiter. Und man kann ja auch jeden Fall nachgehen, aber man soll doch das nicht als Kirche noch schüren. Es wäre so viel wichtiger, dass man das Vertrauen aufbaut. Und ich weiß, wie er da mal eine Versammlung sogar verlassen hat, wo er als Podiumsredner dabei war, gesagt, wenn so geredet wird, da ist gar keine Atmosphäre mehr da. Und wir Christen müssen doch die Gräben zuschütten. Wir müssen doch gucken, bei allem Recht, das wir sagen, aber dass nicht grundsätzlich gehetzt wird. Und das ist ja auch heute eine gewisse Not, wo ich weiß, dass viele, die in dieser leitenden Verantwortung sind, sich überlegen, wie sie das machen können, Verantwortung wahrnehmen und doch Bruderschaft sichtbar machen. Es ist nicht leicht. Aber wenn man immer wieder weiß, dass man beide unter Jesus steht und dass man sagt, so lasst uns zusammenarbeiten, vielleicht auch, wo man miteinander beten kann und zusammenfindet, das ist was Herrliches und was Schönes. Dann haben wir heute ganz Praktisches gehört von der Unterordnung, aber ich hoffe, dass es auch richtig direkte Konsequenzen für Sie hatte und Ihnen brauchbar wird. Ja.